Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopp, Lob und Cappuccino. Ich sitze hier mit Joel zusammen. Herbstliches Wetter, Übergang in die Halle, frage ich dich direkt, wie lief's?
Gut.
Kurz und knapp,
gut. Sehr gut, ja. Also wir sind ja in so einer richtig schönen neuen Hardcore-Halle, hier, die neu gebaut wurde. Das ist das zweite Jahr und macht richtig Spaß, auf diesem Boden zu spielen. Was man halt extrem merkt, also nach der ersten Einheit, wir spielen ja immer montagsabends von 8 bis 10, dass dann am nächsten Tag haben die Knochen schon gut wehgetan, einfach weil das Rutschen natürlich wegfällt. Du musst natürlich, stoppst dann halt ab und der Boden ist schon stumpf. Das habe ich dann schon richtig in den Knochen gemerkt, muss ich sagen. Jetzt in der zweiten Woche hinterher ging es dann schon deutlich besser, aber muss ich schon extrem dran gewöhnen, muss ich sagen.
Ja, und bei dir? Geht mir auch so. Ich hatte die, nach der ersten Einheit habe ich am nächsten Tag, ich konnte fast gar keine Treppen laufen, weil meine Sehnen am Fuß, in den Füßen gefühlt und meine Patellasehnen waren beide so entzündet oder sag ich mal, beansprucht, dass ich wirklich Schmerzen hatte. Jetzt ein paar Mal gespielt, heute habe ich auch gespielt, habe ich jetzt nichts mehr gemerkt, aber merkt, so ein Belagwechsel unterschätzt man dann doch. Deswegen, wenn man beispielsweise jetzt ein Tennisprofi ist und die müssen dann immer ständig Belege wechseln, andere Bälle, ist schon auch eine Belastung für den Körper. Klar, bei uns nochmal was anderes, weil wir das natürlich dann auch nicht gewohnt sind. Aber es macht mal wieder Spaß, auf einem schönen Hartplatz zu spielen. Und auch wenn ich diese Jahreszeit hasse, freue ich mich darauf, jetzt mal den Winter auf anderen Belegen wieder zu spielen. Ich bin Sand jetzt auch satt.
Ja, man hat es dann auch ich habe es extrem in meinen Fußzehen gemerkt. Ich war richtig blutig am nächsten Tag, weil man sich so in die Füße so reinkrallt in den Boden. Und
ich hatte auch gefühlt, ich habe gedacht, ich habe Blutblasen an den Füßen, es muss krank sein. Aber die waren richtig, als ob man die ganze Zeit mit einem Hammer draufgehauen hätte.
Ja, genau.
Ja. Aber es soll ja nicht über unser Tennis heute gehen, sondern eigentlich ist ja der Herbst, finde ich, im Tennis, auch im Welttennis, ein bisschen, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, ein bisschen langweilig. Ja, ich meine, der letzte Grand Slam, die US Open sind gelaufen. Jetzt ist gerade die Asien-Tour und danach geht's mal wieder ein bisschen nach Europa und Abschluss ist dann die World Tour Finals. Man merkt, dass die Spieler auch jetzt in der Zeit so ein bisschen kaputt und müde sind. Ja, können durchaus mal ein paar überraschende Ergebnisse kommen.
Und man merkt es auch extrem, dass die total streitsüchtig sind, sage ich mal. Die haben extrem viel bei den letzten zwei Turnieren in Peking und Shanghai mit dem Schiedsrichter diskutiert. Ich habe extrem viele Videos gesehen.
Ja, kann man gleich mal drauf sprechen, weil jetzt gerade in Shanghai mit Tiafoe, der komplett ausgerastet ist und den Schiedsrichter beleidigt hat. Ja.
Ich glaube, dass es eher weniger jetzt in den Schiedsrichtern liegt, dass die da jetzt irgendwie extreme Fehlentscheidungen gemacht haben, sondern die Spieler sind, glaube ich, sehr gereizt, sehr müde und suchen dann einfach irgendwie die Diskussion.
Ja, man hat es trotzdem, haben es verfolgt und es ist ja trotzdem viel passiert. Laver Cup kommen wir darauf zu sprechen. Und natürlich, jetzt fangen wir direkt an, die Nachricht, die über, ich glaube, 135 Millionen Aufrufe hat auf Instagram, habe ich gesehen. Nadal hat in einem wirklich, muss ich sagen, geilen Video, wie er es gemacht hat, auf Instagram verkündet, dass seine Karriere mit dem Davis Cup Finale in Malaga ist, das glaube ich, ne?
Das kann gut sein,
dass er seine Karriere beenden wird. Und als wir die Nachricht gehört haben, hast du dein Mittagessen stehen gelassen und bist erstmal rüber in den anderen Raum, weil das ist, ich musste mir diese vierminütige, oder viereinhalb Minuten sind es ja, diese Message von Nadal auch ganz in Ruhe anhören. Es ist schon eigentlich so, dass man sich an dem Tag krank melden muss und eigentlich ins Bett legen muss, weil der Tag ist gelaufen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da irgendwie mein Instagram geöffnet und hatte da so ein Video von Nadal gesehen, aber habe überhaupt nicht realisiert, um was es da geht. Und dann hast du mir gesagt, wow, Karriereende von Nadal. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt. Ich fand, es war ein super Video, richtig schön. Und er hat da genau die richtigen Worte gefunden. Aber ich habe auch nichts anderes von ihm erwartet, dass er das genau mit derselben Klasse machen wird wie Federer. Ich habe mich immer gefragt, wie wird er es machen? Weil Federer hat da schon irgendwie so eine hohe Messlatte gelegt, da irgendwie sein Abschied, also man konnte sich gar nicht perfekter vorstellen, aber gefühlt hat er aber auf seine Art das auch genauso toll gemacht. Es hat mich jetzt nicht so sehr, sag ich jetzt mal, überrascht, wie es damals bei Federer der Fall war, weil das war da so das erste Mal, dass dann so eine Legende, dass man das miterlebt, den Sport verlässt. Und man hat sich bei Nadal irgendwie schon so drauf eingestellt, dass es jetzt kommen wird, weil er einfach gefühlt die letzten zwei Jahre nicht mehr richtig spielen konnte.
Genau.
Deswegen hat es mich jetzt nicht so sehr überrascht, muss ich sagen. Aber war trotzdem schön zu sehen, erstmal deine Videobotschaft und auch wie alle Sportler der ganzen Welt darauf reagiert haben. Und da merkt man einfach, was auch der Nadal, genauso wie Federer, was die für einen Stellenwert haben in der Sportwelt oder generell in der Welt. Das ist der absolute Hammer.
Ja, also das, genau, wenn du gleich, wir wollen ja jetzt noch was vorbereitet zu Nadal, aber bevor du da, das fand ich auch wirklich unglaublich, die Reaktionen auf die, diese Nachricht von, die Nadal rausgebracht hat, dass er jetzt seine Karriere beendet. Also in der Tennisszene haben ihn ja die anderen Spieler gehuldigt, haben gesagt, du warst mein Vorbild als Kind. Die haben Fotos gepostet, jeder hat sich dazu geäußert. Djokovic hat sich geäußert, gesagt, ich habe, ich finde gar nicht die Worte oder ich kann gar nicht genug Posts machen, um deine Karriere zu würdigen. Deswegen kommt er beim Davis Cup Finale vorbei und guckt sich das an in Person. Er wird da live da sein. Ja.
Ach krass, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, hat er, glaube ich, bei, ich habe den Beitrag von ihm bei, ich glaube, irgendwie bei Facebook gelesen. Ich weiß nicht, auf welcher Plattform er den gepostet hat. Auf jeden Fall, das ist einfach die höchste Anerkennung. Ich gehe mal davon aus, dass Federer hat natürlich auch sein. Ja. Hat gesagt, er hat den allergrößten Respekt vor seiner Karriere und das wäre unglaublich, was er erreicht hat. Und ich glaube, dass es auch nicht nur dabei geblieben ist, sondern ihn wahrscheinlich sogar angerufen hat oder so. Also der Respekt, den er entgegengebracht bekommt, auch außerhalb der Tenniswelt, ist einfach gigantisch. Ja, es spricht einfach dafür, für seine Mentalität, die er immer auf den Tennisplatz gebracht hat und das über Jahrzehnte. Und ich sehe es genauso wie du. Es war irgendwie schon so, oh krass, jetzt ist wirklich, geht da eine Ära komplett zu Ende. Jetzt so der letzte ist nur noch der Djokovic. Aber man hat zwar Nadal natürlich gemerkt, da geht nicht mehr viel. Also er hat auch dieses Jahr Pech gehabt, so ein bisschen mit der Auslosung, kann man wirklich einmal sagen. Mhm. Also irgendwie French Open gegen Zverev erste Runde und jetzt bei Olympia dann natürlich gegen Djokovic. Hätte sich für ihn ein schöneres Ende auch gewünscht, aber ja, wie er es gemacht hat, auf seine Art und Weise einfach mit Klasse gelöst. Ja.
Bevor ich auf die Zahlen eingehe, was du gerade gesagt hast, also ich fand das auch so spannend, dass so viele Top-Spieler wie Tsitsipas, Kasper Ruud, Khachanov und ganz, ganz viele von den Top-Leuten haben wirklich gesagt, so dass er die Inspiration war, dass sie überhaupt mit Tennis gestartet haben oder Profi werden wollten.
Die haben sich gibt's von Khachanov ein Bild, der
sieht aus wie Mini-Nadal.
Mini-Nadal, das legendäre, diese Dreiviertelhose hatte und einen Babolat-Schläger gespielt hat. Also
das ist schon krass, ne, was dann so ein Spieler, der noch dabei war, was der für einen Einfluss hatte auf die Generation, die jetzt in den Top 10, Top 20 ist, dass er die Inspiration war, das zu machen. Das ist schon völlig crazy.
Ja, dass der halt einfach so eine Legacy auch hinterlässt, das schon, auf jeden Fall wird man den Namen Nadal in dem Tennis immer mit der Geschichte des Tennis verbinden, ja.
Aber jetzt ein paar Zahlen einfach, ich meine, jeder weiß es, aber es ist trotzdem immer
eindrucksvoll,
wenn man sie hört. Also er hat in seiner Karriere 92 Titel gewonnen, davon 22 Grand Slam Titel. Davon 5-mal das Davis Cup gewonnen.
Ja.
Auch interessante Zahl, er hat 15 Grand Slams, musste er aussetzen wegen Verletzung. Also stellt man sich mal vor, er hätte die noch spielen können. Ne? Ja, also das sind ja auch diese Fragezeichen. Ich glaube, Onkel Toni hat das mal gesagt, sein Onkel, dass Nadal, wenn man sich vorstellt, er wäre nicht so verletzt gewesen. Es ist so gewesen, dass er verletzt war, aber was wäre, wenn? Ne? Also unglaublich. Genau. Er hat sich 16 Mal für die World Tour Finals qualifiziert, hat sie aber nie gewonnen.
Das einzige Turnier, was ihm noch fehlt. Ja. Mhm. Große Turnier.
Hat 53 Mal gegen Federer und Djokovic gewonnen.
Ja.
Nämlich davon 29 Mal gegen Djokovic, 24 Mal gegen Federer. Da sieht man einfach, also wie viele Duelle die allein schon hatten. Ne?
Ja.
Das ist ja, wenn wir in unseren Kreisen über so eine Rivalität sprechen zu einem Spieler, dann hat man vielleicht 3-4 Mal gespielt. Vielleicht in seinem Leben, was weiß ich, wenn man von der Jugend an gespielt hat, vielleicht 10 Mal, 15 Mal. Die haben halt über 40 Mal gespielt. Ne? Ja. Das ist schon völlig crazy. Mhm. Was ist hier noch interessant? Er hat eine Win-Rate von 97,4 bei den French Open.
Das ist komplett krank. Ich glaube, es sind nur ein paar Spieler. Söderling, der ihn geschlagen hat.
Jetzt Zverev. Nicht Zverev. Wer war das? Doch, es war Zverev, klar.
Ja.
Zverev.
Und Djokovic, der ihn geschlagen hat. Ansonsten ist die Liste sehr, sehr kurz. Ja.
Er hat 186 Siege gegen Top-10-Spieler. Er war 209 Wochen an der Nummer 1 der Welt. Mhm. 912 Wochen in Folge in den Top 10.
Das ist komplett absurd.
Und hat in seiner Karriere 1080 Matches gewonnen. 134 Millionen Dollar Preisgeld.
Ja.
Ich denke mal, das sind halt so die eindrucksvollsten Zahlen, die er da geliefert hat. Das ist unvorstellbar. Man glaubt eigentlich, dass man die gar nicht brechen kann, aber einer hat sie ja schon gebrochen, nämlich Djokovic.
Ja.
Und ich glaube, wenn man sich das aktuelle Tennis anguckt, Thema Sinner und Alcaraz, was die machen,
ja,
dann hat man irgendwie schon, kann man glauben, dass sie da auch hinkommen können,
ehrlicherweise. Genau, kann man glauben. Ja, um nochmal zurück zu Nadal zu kommen. Also, er hat ja vor allem das für die Meister das Unmögliche ja immer wieder geschafft oder hat ja alle Kritik immer widerlegt. Ich weiß noch, zu der Zeit, als Nadal auf die Tour kam und hatte die French Open das erste Mal gewonnen, jeder sagt, oh, mit seiner Spielweise, die ist ja so physisch, der spielt 3-4 Jahre, dann ist der durch, dann sind die Knie abgelaufen und er braucht ein künstliches Knie, der ist weg. Hat er bis fast Ende 30 jetzt durchgehalten, hat seinen Kritikern es gezeigt, dass es halt nicht so ist, ja. Auch, glaube ich, viel Leidensfähigkeit hat er gezeigt. Mit seinem Spiel hat man gesagt, kann er nicht auf schnellen Belegen spielen. Hat er auch widerlegt, hat Wimbledon gewonnen, hat US Open gewonnen, hat Australian Open gewonnen, hat sein Spiel immer weiterentwickelt und seine Schwächen auch einfach weiterentwickelt. Als Beispiel halt sein Aufschlag, der nie seine große Stärke jetzt war im Vergleich zu anderen.
Ja, aber dazu ein Beispiel. Er hat dann, hieß es immer, sein Aufschlag ist nicht seine Stärke und er hat dann die US Open gewonnen und hat im ganzen Turnier nicht einen Break bekommen.
Genau, das war, da hat er mal, gab es Videos auch zu, da hat er dann seinen Aufschlag mal geändert vorher, hat wie stark er aufgeschlagen hat. Also ein Spieler, der für mich auch das Tennis verändert hat. Ja, also die Gegner mussten sich ihm anpassen, damit sie eine Chance haben. Also ich denke daran einfach, wenn man sich überlegt, ich meine, er hat 14 Mal French Open gewonnen. Die späteren French Open Titel waren schon so, dass man sagte, er hatte da zumindest mal einen Gegner gehabt. Ja, ja, die ersten Jahre, fand ich, war das so, der war unschlagbar. Ich meine, er hat im Finale Federer teilweise in 3 Sätzen vermöbelt. Ja. Ja. Andere Spieler auch komplett zerstört auf Sand, bis dann einer kam wie der Djokovic, der es dann gezeigt hat, wie man gegen Nadal auf Sand spielen kann, und zwar die Rückhand muss man früh nehmen. Du kannst dich nicht hinten eingraben, du musst die Rückhand früh nehmen. Dieser Vorhand-Topspin vom Nadal-Cross, den muss man entschärfen. Er hat gezeigt, wie es geht, und dann haben die anderen Spieler sich halt auch ein bisschen angepasst an sein Spiel, aber ich glaube, er hatte auf jeden Fall mit seiner Art zu spielen, seine Intensität auch dazu geführt, dass die anderen Spieler sich halt weiterentwickeln mussten. Sie mussten fitter werden, sie mussten das Spiel ändern, um ihnen überhaupt gefährlich zu werden. Und dazu gehört auch Kategorie Federer, der das geschafft hat, ja, und Djokovic im Endeffekt auch. Das sind so Spieler, die durch ihre Spielart dazu führen, dass die anderen irgendwas ändern müssen, sonst können sie nicht mithalten.
Ja, du sagst es. Also früher war die Rückhand einfach nur dazu da, den Ball cross reinzuspielen, und man hat mit der Vorhand Druck gemacht, dass ich, wenn ich mir Videos angucke von wirklich vor der Zeit von Nadal, da haben die bei den French Open die Sandplatz-Spezialisten teilweise mit der Rückhand nur Slice gespielt und haben mit der Vorhand Druck gemacht.
Ja, genau.
Und die Rückhand war dazu da, den Ball cross reinzuspielen. Mittlerweile ist Rückhand einfach bei allen Spielern so eine Waffe, und du brauchst die, dass du die Bälle früh nehmen kannst, dass du da Longline schießen kannst.
Genau.
Das hat alles durch dieses Spiel, ist das alles so ein bisschen ins Rollen gekommen. Also ich erinnere mich auch an Matches von Nadal gegen Fonini. Der Fonini hat an der Linie geklebt und hat die Bälle im Aufsteigen genommen. Das war zur Anfangszeit undenkbar, dass einer so spielt.
Genau.
Ja, das Spiel extrem, dadurch hat sich das extrem weiterentwickelt.
Ja, also ist meine Theorie, ob das jetzt, gibt es ja schon welche Leute, die sagen, nee, das ist nicht so, aber ich denke schon, dass das halt, wenn man Nadal auf, wenn man ihm auf Sand gefährlich werden will, dann kannst du nicht so spielen, wie es früher gemacht wurde, halt 2 Meter hinter der Grundlinie auf Sand und den Ball halt reinspinnen, ne? Und sozusagen den längeren Atem hat, gewinnt. Das haben wir gesehen. Gegen Nadal ist das unmöglich, weil er hat die halt mit seinem hohen Spin die Gegner halt komplett zerstört. Ja. Ja, was sind deine Erinnerungen an Nadal? Weil du warst ja früher als kleiner Junge, ich erinnere mich ja noch, ich war ja schon immer der absolute Federer-Fan und hatte am Anfang auch Probleme mit Nadal, weil ich das noch nicht so kapiert habe. Bis ich dann gemerkt habe, dass er so der sympathische Typ ist, war ich dann auch ein Nadal-Fan. Aber was sind deine ersten Erinnerungen an Nadal?
Ja, wenn ich an Nadal denke, dann denke ich immer an die French Open Finals. Die waren ja immer sonntags und es waren meistens immer heiße Tage. Und ich erinnere mich daran, dass ich so oft mir irgendwie eine geile Pizza geholt habe oder so und habe in meinem Zimmer gehockt und habe das Finale geguckt. Häufig war es auch an Medienspieltagen, dass man dann irgendwie beim Essen, beim Mannschaftsessen dann irgendwie so schon die ersten 1-2 Sätze gesehen hat, immer wieder geguckt hat, wie steht, schnell nach Hause gefahren, hat weitergeguckt. Aber ich glaube, an diese Sonntage, diese Grand Slam French Open Finals, an die erinnere ich mich am meisten von Nadal. Das war einfach so im Sommer, Nadal spielt French Open, das waren immer für mich so Festtage. So, man wusste so, boah, da passiert irgendwie was Großes. Also wenn ich an Nadal denke, denke ich immer an diese Tage.
Ja.
Und bei dir?
Ja, für mich ist es diese, im Endeffekt hat er für mich die fast schon perfekte Welt zerstört, weil er dann der große Konkurrent von Federer war. Ich meine, das ist ja auch die Geschichte zwischen den beiden, ist halt auch irgendwie legendär, ne? Irgendwie die beiden Protagonisten in der Zeit im Tennis, unterschiedliche Spieler, beide eine unfassbare Fanbase, super sympathisch, aber das, da wurde ja auch marketingtechnisch das halt total gefördert, dass die beiden halt so eine Rivalität haben. Dass er dann plötzlich kam und da auch dann Grand Slam-Titel gewonnen hat, ja, und auch dann plötzlich, ich weiß noch, das Australian Open, welches Jahr war das? 2008, meine ich, gegen Federer gewonnen hat im Finale. Ich glaube, es war 2008, weil oder war das 2009? Ich bin mir gerade im Jahr nicht mehr sicher, aber in einem unglaublichen Finale Federer geschlagen, wo man gedacht hat, das gibt's doch nicht, wie kann der den Australian Open gewinnen, ne? Und hatte davor dieses kranke Match gehabt gegen Verdasco, fünf Sätze, wo man dachte, der ist durch, der kann nicht mehr, ja, hat das noch gewonnen. Und natürlich seine, was für die damalige Zeit für mich schon einfach unglaublich extrovertiert, verrückt war, das Outfit. Diese Dreiviertelhose und das Tanktop, diese langen Haare, dann der, sowieso die Spielweise mit der Schleudervorhand über dem Kopf hinweg, der war einfach damals schon irgendwie, hat man gesagt, so, was ist denn das für ein Typ?
Ja, aber es hat jeder nachgemacht. Jeder im Training hat plötzlich jeder versucht, so.
Und dieses Outfit war einfach legendär. Ja, ja, das war legendär. Diese Dreiviertelhose. Ich habe mir gedacht, der hat irgendwie, hat der, was hat der an den Beinen irgendwas, dass er die nicht zeigen will? Weil diese Dreiviertelhose, ich meine, jetzt ist das hässlichste Outfit, was man sich
Ich habe mal das Gerücht gehört, dass er da immer seine Tapes hatte und er wollte nicht, dass man die Tapes sieht.
Ja, da gab es ja mal immer so Gerüchte.
Das stimmt,
ja.
Weiß ich nicht. Ja. Woran ich noch denke, ist das Wimbledon-Finale von 2008.
Ja.
Das war ja das erste Mal, dass er Wimbledon gewonnen hat, richtig? War das 2008?
2008, genau. Weil 2009 hat dann, glaube ich, genau, hat er Federer gegen Roddick gewonnen, meine ich.
Okay, dann war das 2008, also auf jeden Fall dieses legendäre Finale.
Ja.
Da denke ich auch dran, weil ich weiß noch ganz genau, ich war zu der Zeit mit meinen Kumpels in Lorette de Mar, so mit 15.
Kultururlaub.
16, genau, Kultururlaub. Und da haben wir dann mit Vollkater dann dieses ja, Finale dann in irgendwelchen im spanischen Sender geguckt und von den Kommentatoren kein Wort verstanden, aber waren so gefesselt, haben den ganzen Tag da gehockt und haben uns das reingezogen und es war einfach so, jetzt gewinnt der sogar auf Sand, auf Rasen gegen Federer und es war für mich so.
Im fünften Satz, ne?
Und, und 2-0 Sätze vorne, dann zweimal knapp verloren, die Sätze 3 und 4.
Genau, ich glaube 6-7, 6-7 und dann im dritten, im fünften Satz verloren. Und er hatte das, hat er, glaube ich, in seinem Buch war das, hat er das ja beschrieben, das Trauma, dass er das Jahr davor ja im Finale verloren hat.
Weil er nämlich von seiner Taktik abgewichen ist, ne?
Genau, irgendwie so, dass er ihm nicht auf die Rückhand serviert hat oder irgendwie sowas. Und das wird ja auch als eines der hochklassigsten Matches der Tennisgeschichte betitelt, dieses Finale. Und wenn man, da gibt es ja auch diesen legendären Tiebreak von den beiden. Aber war schon auf jeden Fall ja ein richtig hohes Niveau, was die da gezeigt haben. Ja.
Ich glaube, man könnte wahrscheinlich Stunden über Anekdoten, über Matches sprechen.
Genau, und das macht ja seine, sein Vermächtnis ja, so groß, dass er halt da so viele Geschichten zu erzählen hat. Ne?
Ja.
Ich meine, er hat was, Torek Schorn hat ja auch Olympia gewonnen, also einen Golden Career Golden Slam geholt. Ja. Also er hat alles erreicht, was man eigentlich erreichen kann in diesem Sport. Und jetzt geht er leider die nächste Legende ab. Ja, mal gucken, wie lange der Djokovic noch.
Ja, aber ich glaube auch, jetzt wenn man Federer beobachtet, der ja jetzt auch zum Beispiel in Shanghai wieder war und sich immer mal irgendwo blicken lässt und immer noch geliebt wird von der Tenniswelt. Also die werden immer irgendwie wahrscheinlich dem Tennissport treu bleiben. Ich glaube auch, dass Nadal in irgendeiner Art und Weise im Tennissport
treu
bleibt.
Ja, allein durch seine Academy.
Genau.
Ja.
Und immer noch ein Gesicht bleiben wird, zu sehen sein wird. Und ich glaube, irgendwas werden die da schon noch machen. Irgendwas Schönes, wie Federer auch mit dem Laver Cup geschaffen hat.
Genau.
Von daher glaube ich, die werden, von denen wird man auf jeden Fall auch in Zukunft noch was hören.
Ja, das denke ich auch. Ja, das war's mit Nadal erstmal. Ich bin mal gespannt, da werde ich mich auch drauf freuen, wenn dann die Bilder kommen aus vom Davis Cup, in welcher Art auch immer er seinen Abschied feiert, ob er spielen kann überhaupt, ich weiß gar nicht, welchem körperlichen Zustand er aktuell ist, ja, oder ob er nur vor Ort ist, vielleicht spielt er doppelt oder keine Ahnung, wird eine spannende Geschichte sein, nochmal das Davis Cup-Finale zu sehen.
Falls man hingehen möchte, ich habe gesehen, Tickets jetzt so im After-Sale werden für 35.000 verkauft.
Ah, das ist ein fairer Preis.
Das ist gut.
Ja, ja. Sehr schön.
Ja, ich habe es eben schon angesprochen, die nächste Generation, die da gerade anklopft oder die da ist, die einfach gerade alle Titel abräumt, nämlich Sinner und Alcaraz, bei denen, man kann sich ja immer nie vorstellen, dass diese Rekorde gebrochen werden, aber wenn die so weitermachen, dann, sie haben gerade nicht die Konkurrenz im Nacken, die sie stoppen können. Der Einzige, der immer noch den beiden gefährlich wird, ist Djokovic, aber wie du es gerade gesagt hast, wer weiß, wie lange der das noch machen kann.
Richtig.
Ansonsten ist für mich keiner da zu sehen, der den beiden wirklich richtig, richtig gefährlich werden kann. Aber ganz kurz zum Thema Sinner, denn wir dachten ja alle, dass die Doping-Thematik vom Tisch ist, aber
Edgy Badge.
Hast
ist nicht
dich
so
informiert und
genau.
Kannst da, glaube ich, ein paar Updates geben.
Ja, es war ja, um das mal kurz zusammenzufassen, dass diese International Tennis Integrity Unit hat ja mit einem unabhängigen Schiedsgericht dazu entschieden, dass der dass Sinner, ja genau, Jannik Sinner von jeder Schuld sozusagen freigesprochen wurde und ja, dass im Endeffekt seine Doping-Vergehen, er wurde ja zweimal positiv getestet, dass das nicht geahndet wird und er schuldfrei ist. Und die WADA, die Welt-Anti-Doping-Agentur, hat allerdings beim Internationalen Sportgerichtshof, dem CAS, Berufung gegen die Entscheidung eingelegt und gegen die Entscheidung von dieser Tennis Integrity Unit und diesem Schiedsgericht und haben halt, wie gesagt, da Berufung eingelegt und fordern eine Aufhebung der Entscheidung. Ja, die wollen also nicht, dass er straffrei bleibt. Sie fordern eine Strafe von 1 bis 2 Jahren sowie die Aberkennung der Ergebnisse damals bei den Indian Wells. Aber ich glaube, das ist eher da wird er darauf verzichten können, wenn das die einzige Strafe bleibt. Genau, also die sehen das nicht so. Sie schreiben auch auf ihrer Website, es war nur ein ganz kurzer, so ganz kurze News, die sie da sagen. Sie wollen sich auch dazu erstmal nicht weiter äußern, haben das jetzt weitergegeben an das CAS. Das Schiedsverfahren beim CAS hat jetzt sozusagen begonnen. Beide Parteien können schriftlich dann wieder da irgendwie ihre Stellungnahme abgeben, so wie ich das verstanden habe. Das wird Sinner mit seinen Anwälten mit Sicherheit tun. Ja, ja, es wird jetzt ein Schiedsgericht aufgestellt und die Entscheidung, die dann getroffen wird vom CAS, ist wirklich dann auch endgültig. Das ist ja die letzte Instanz. Ja, das Einzige, was dann noch geht, ist, wenn man auch den Fall dann Claudia Pechstein sich mal anhören möchte, von den Podcast-Kollegen Geheimsache Doping, da wird es ja auch nochmal ausführlich beschrieben, ist, dass man noch beim Schweizerischen Bundesgerichtshof nochmal Berufung einlegen könnte. Aber ja, ich bin jetzt kein Rechtsexperte, ich weiß nicht, wie aussichtsreich das dann ist, aber die Entscheidung vom CAS ist dann endgültig. Ja. Ja, er war natürlich in der Pressekonferenz, hat er gesagt, er war von der Entscheidung, dass da jetzt nur Berufung eingelegt wird, sehr überrascht, hat damit nicht gerechnet. Jetzt wird das ja Ganze wieder aufgewühlt und aufgerollt. Und ich habe keine, was die Thematik angeht, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so sehr drin, dass ich die ganzen Regeln da auswendig kenne und um welche Paragraphen es da geht, die da verletzt wurden, dass die WADA da Berufung einlegt. Aber die Tatsache, dass die Berufung einlegt, ist für mich ein Zeichen, da ging was nicht so regelkonform oder mit rechten Dingen zu. Und dass die da vielleicht recht haben, dass sie sagen, nee, er wurde zweimal positiv getestet, er muss gesperrt werden. Ja, und dass die sagen, wir können da keine Ausnahme machen, weil wenn wir bei dem eine Ausnahme machen, dann ist es bei allen und dann haben wir ein Problem. Sondern dass da jetzt einfach da, ich habe das Gefühl, ohne dass ich jetzt, wie gesagt, weiß, wie da die Chancen aussehen, für mich ist aber so, mein Bauchgefühl sagt mir, die Wahrscheinlichkeit, dass er gesperrt wird, ist höher, wie dass sie es fallen lassen. Mhm. Ja, weil sonst hätten sie keine Berufung eingelegt oder sie haben Berufung eingelegt, weil sie sagen, wir machen das jetzt einfach, damit wir es gemacht haben und damit danach nicht gesagt wird, aber wir haben es nicht gemacht. Mhm. Ja. Aber die Tatsache, dass da jetzt, wie gesagt, Berufung eingelegt wurde, da könnte noch was auf ihn zukommen. Mhm. Ja, und 1 bis 2 Jahre Sperre kann ich mir ja auch nicht vorstellen, wie das heißt, was das heißt, ob wenn die rückwirkend ist, ob das wie das gestaltet werden soll, ob dann alle seine Ergebnisse der letzten 2 Jahre annulliert werden. Schwierig, weil er hatte ja trotzdem die Chance gehabt, an den Wettkämpfen teilzunehmen. Ja, er hätte dann wahrscheinlich kein Ranking. Ja, aber ein Sinner kriegt auf der ganzen Welt bei jedem Turnier sofort ein Wildcard, wenn er will. Das ist überhaupt kein Problem. Also, ja, das wäre für ihn kein Problem. Also da ist jetzt für ihn auf jeden Fall nochmal glaube ich, eine eklige Zeit, die ihm bevorsteht, bevor diese Entscheidung da.
Weiß man, wann die Entscheidung getroffen wird?
Ja, jetzt in diesem Jahr, so wie ich es verstanden habe, noch. Okay. Ja, wann jetzt, ich glaube, ein genauer Termin ist jetzt auch einfach noch nicht raus, weil jetzt, glaube ich, ja noch die Möglichkeit besteht für beide Parteien und die sprechen da. Parteien ist diese International Tennis Integrity Unit, Jannik Sinner und dieses Schiedsgericht gelten sozusagen als eine Partei und halt, wie gesagt, die WADA, die da halt ihre Forderungen oder ja, die da Berufung eingelegt hat, dass die da ihre Punkte darlegen. Und wie gesagt, Ich habe jetzt nie keinen Bericht gefunden, worauf sich die WADA genau stützt, welche Paragraphen da im Anti-Doping-Gesetz genau verletzt wurden oder warum sie Berufung einlegen. Aber ich denke, wenn die das machen, dann werden sie schon einen Grund haben. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das ausgeht.
Mhm. Ja, ich glaube, es kann schon, sag ich mal, weitreichende Folgen haben. Ansonsten hatten wir immer, sag ich mal, nicht so prominente Dopingfälle im Tennis, die dann im Endeffekt keinen interessiert haben. Ja, Nicolas Jarry, der dann gesperrt war, oder eine Simona Halep, es hat im Endeffekt dann keinen so richtig.
Ja, bei Simona Halep würde ich mal ausklammern, das war ja schon ein großes Ding auch, ja, dass sie gesperrt wurde, aber im Tennis gab es immer mal, ich glaube, wie heißt der eine Amerikaner, der aktuell.
Brooksby,
der hat ich glaube, bei ihm war es ja, dass er die
verpasst hat.
Ja. Und so, da werden schon Leute auch gesperrt, ja, ist ja auch richtig so, ja. Nur Jannik Sinner ist halt der absolute Banger, ne?
Genau, ist halt die Eins der Welt, und wenn der wegfällt,
genau,
dann löst natürlich schon viel aus. Einfach der Alcaraz steht dann plötzlich alleine da oben und die anderen sagen, oh, jetzt habe ich vielleicht Sinner nicht da. Und also das wird komplett neu gemischt, einfach die Karten werden komplett neu gemischt.
Ja, und das ist aber ein Image-Schaden, und den kannst du ja fast gar nicht. Der Sinner wird sich davon ja von dem Image-Schaden nie erholen komplett.
Wird ja immer
haften. Immer wird da halt gesagt, er ist der Doper halt, ne?
Ja. Und was ich auch interessant fand, jetzt bei den Turnieren habe ich gesehen, dass die Physios, die auf den Platz kamen, sobald die Spieler behandeln mussten, haben sie immer alle Handschuhe getragen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Vorgabe ist oder ob die Physiotherapeuten einfach vorbeugendes machen, weil sie Angst haben, dass irgendwas passiert. Die haben alle Handschuhe getragen. Da sieht man auch, was das für Auswirkungen dann plötzlich hat.
Ja, ob das jetzt mit dem Fall Jannik Sinner zusammenhängt, ob es schon vorher ist oder ob das eine länderspezifische Sache ist, das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich glaube
auch. Ich habe es vorher nie gesehen
einfach. Ich habe es nie wahrgenommen, und wie du sagst, ich glaube, dass da jetzt alle halt extrem sensibilisiert sind, was da halt, sollte es so sein, dass es eine Kontamination war durch den Physio, wie die Argumentation ist. Das ist, wie schnell das gehen kann, ne?
Ja, und ich glaube auch einfach, in anderen Sportarten, wenn du da gesperrt wirst wegen Doping, nehmen wir einfach mal jetzt 100-Meter-Sprint.
Ja.
Dann ist es, glaube ich, leichter, wieder zurückzukommen, weil du brauchst nicht deine Konkurrenten so unbedingt. Du brauchst nicht so viele Wettkämpfe. Also du kannst die im Endeffekt, du musst halt dann trainieren und musst halt in der Lage sein, im Training die Zeit zu laufen. Und klar ist es im Wettkampf noch was anderes, aber du weißt, was du leisten kannst, du musst es dann halt auf den Punkt bringen.
Haben ja auch schon viele prominente 100-Meter-Läufer, die gedopt haben, zurückgekommen sind, wieder Top-Leistung gebracht, wurden wieder erwischt. Ja. Also da
aber gebe ich schon recht. Beim Tennis ist die Sache, wenn du da halt einmal raus bist aus dieser ganzen Sache und hast dann halt nicht mehr die Matches und nicht mehr bist du in der Tennistour drin, ist jetzt nicht für alle so leicht, wieder zurückzukommen. Ich meine, klar, Nadal nach seiner Verletzung hat es immer geschafft. Aber und ist das für ihn, also das wird sehr interessant einfach
sein. Ja, und das ist, glaube ich, ja, wie gesagt, beispielsweise, ich meine, dass es bei Claudia Pechstein so war, sie durfte ja noch nicht mal mit den, auf den offiziellen, die durfte nicht mittrainieren. Das ist ja auch dann, glaube ich, im Anti-Doping, wenn du erwischt wirst, du darfst dann nicht mehr, beispielsweise in dem deutschen Stützpunkt durfte sie nicht mehr mittrainieren. Also sie hatte auch nicht mehr mittrainieren können. Ich weiß jetzt nicht, wie das beim Tennis ist, ob er beispielsweise nicht mehr zu den Turnieren fahren kann und wenigstens mittrainieren darf. Ja. Dass die sagen so, nee, du darfst da nicht hin, du darfst da nicht mittrainieren. Ja. Kann sich natürlich privat irgendwelche
Spannungs- der wird genug Geld haben, sich das auch leisten zu können, die Leute einfliegen zu lassen.
Aber trotzdem, wie du sagst, die Matchpraxis fehlt halt wirklich, diese Turniermatchpraxis. Und wenn du wirklich ein Jahr oder zwei raus bist, das kann natürlich auch eine Karriere zerstören.
Ja, klar.
Dass der nicht mehr zurück. Also es bleibt weiter spannend, und ich bin mal gespannt, wie das halt ausgeht. Ja. Mhm.
Er war ja auch, glaube ich, anfangs für den Laver Cup eingeplant, meine ich, ganz am Anfang mal, soweit ich weiß, aber war nicht dabei.
Nee, war nicht dabei. Ich glaube sogar, dass er, ich weiß gar nicht, ob er eingeplant war. Vielleicht war er mal im Gespräch, aber auf der Liste stand er dann am Ende des Tages nicht.
Genau. Wer stand denn auf der Liste?
Ja, wir können ja kurz mal Laver Cup, weil das war ja eigentlich
hat Spaß gemacht zu gucken.
Fand ich auch. Ein schönes, jetzt mal ein kurzer Themenswitch zum Laver Cup. Schönes Ding war ja in Berlin, bei traumhaftem Wetter. Ich glaube, dass das natürlich für alle nochmal schön war, letzten Sonnenstrahlen. Team Europe gegen Team Welt. Unfassbar knapp. Hat Team Europe gewonnen. Am letzten Tag das entscheidende Einzel hat Alcaraz gewonnen gegen Taylor Fritz. Wer hat gespielt für Team Europe? Hat gespielt Zverev, Alcaraz, Medvedev, Ruud, Dimitrov, Tsitsipas, Kubolli und Struff, wobei auch nicht jeder zum Einsatz kam. Und bei Team Europe war dabei Fritz, Tiafoe, Shelton, Tabilo, Chirundolo und Kokkinakis. Was hältst du von dem Format?
Also ich war anfangs sehr skeptisch, weil ich dachte, das wird so ein Showformat, so Exhibition-mäßig. Muss aber sagen, dass
die siebte Auflage schon übrigens. Krass, ne?
Schnell die Zeit vergeht. Dass sich das echt etabliert hat. Und die Spieler das sehr ernst nehmen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie gespielt ist. Ich habe das Gefühl, dass die Spieler das sehr ernst nehmen und wollen dann auch bestmöglich spielen. Und die Emotionen sind da und die wirken echt. Und ich finde das Format einfach super interessant, weil man sieht einfach sehr, sehr viele Matches. Mhm. Jedes Match hat immer einen wichtigen Stellenwert, denn es ist die Zählweise ist folgendermaßen, dass am ersten Tag die Matches ein Punkt zählen, am zweiten Tag zwei Punkte, am dritten Tag drei Punkte. Das heißt, du kannst auch am dritten Tag, wenn du die alles noch holst, hast du noch die Chance zu gewinnen.
Ja.
Das heißt, jedes Match bleibt einfach wichtig. Mhm. Und ich habe mir eigentlich relativ viel angeguckt. Ich muss sagen, es waren auch wieder sehr, sehr spannende, gute Matches. Wenn ich an das Finale denke, das war natürlich dann halt das entscheidende Match.
Ja.
Ich habe gesagt, das Alcaraz gegen Fritz. Und was der Alcaraz da gespielt hat, war völlig abartig. Der hat so gut gespielt. Und es war dann mal interessant, die Reaktion von den anderen Spielern zu sehen.
Ja.
Von seinem eigenen Team, aber auch von der Team
Bank.
World.
Ja.
Von der Bank. Die haben wirklich einfach nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, so, was macht er da? Das ist so irre.
Genau.
Sogar Fritz, man hört ja auch so schön die Kommentare auf der Bank, weil die dann natürlich Mikrofone haben und dann halt alles aufzeichnen. Und man kann dann mal hautnah miterleben, was die da so, wie die sich gegenseitig coachen. Und der Fritz hat permanent gesagt, er weiß nicht, was er machen soll. Er hat immer eine bessere Antwort. Er hat keine Ahnung. Er sagte, er kann nichts gegen Alcaraz machen. Er hatte dann zwar im zweiten Satz so eine kleine Schwächephase der Alcaraz und der Fritz kam ein bisschen ran. Aber unterm Strich hatte der keine Chance. Der hat so irre gespielt. Da lief alles. Und es war wirklich mal interessant zu sehen, wie die anderen Spieler was einen Respekt vor dem haben und wie die den halt einschätzen.
Ja.
Dass der halt einfach weit, weit weg von denen ist, wenn der sein bestes Tennis spielt.
Genau. Und ich war jetzt auch nicht dabei, was man auch so nachher gehört hat, dass der Alcaraz halt auch da wirklich absolute Führungsqualitäten gezeigt hat, weil vor dem letzten Tag sah es ja für Team Europe nicht so gut aus. Er hat aber dann sozusagen die Ansage gemacht, so, ich spiele jetzt Doppel mit Ruud, ja, wir gewinnen das. Danach spielt Medvedev, der hat es leider gegen Shelton verloren, aber danach spielt Zverev gegen Tiafoe. Wenn du das gewinnst, danach hole ich den entscheidenden Punkt auf jeden
Fall. Du kannst gegen Tiafoe nicht verlieren und ich gewinne das letzte Match.
Und das hat er auch einfach durchgezogen.
Ja.
Das ist schon mal, hat er einfach auf jeden Fall Eier bewiesen und hat einfach mal die halt einfach weggemacht, ja. Kann nur zusammenfassen, ich finde das Format auch wirklich, ich finde es geil. Ich muss wirklich sagen, sowas braucht das Tennis, weil ich sage es ja ganz ehrlich, wir können auch noch das x-te Turnier, das immer gleich abläuft, uns angucken und wir sehen das, jetzt sind sie in Shanghai, dann geht es so ein bisschen wieder Europa, jetzt geht es nach Wien und danach geht Paris, Masters, wir können das alles machen, das ist aber immer das Gleiche und sowas finde ich mal schön zu sehen, das ist was anderes und du siehst auch, die Spieler nehmen das auch gut an. Und beispielsweise, so ein Medvedev hat das ja auch gesagt, dass er ganz befreit spielen kann, weil er kein Druck ist für ihn. Aber er hat bisher auch noch nicht so richtig performt bei dem Turnier, finde ich, beim Laver Cup. Aber dass die Spieler das halt gut annehmen und auch da halt eine coole Dynamik entsteht. Manchmal ist es mir ein bisschen too much, ja, ein bisschen zu viel.
Mhm.
Aber
gerade von den Amis, bei
mir
ein bisschen zu viel Show.
Dann haben sie auch da Typen dabei, wie den Shelton oder Tiafoe. Die hat so gefühlt, weißt du, so ein bisschen US-Sports, Basketball, Football, so ein bisschen gangstermäßig, weißt du, so
Show machen. Zum
Show machen. Aber ja, es, ich finde es ein geiles Format und ich hatte eigentlich geplant, dass ich zu dieser Zeit nicht in Deutschland bin, aber es hätte sich gelohnt, mal dahin zu fahren und das live anzugucken und ich habe von denen, die da waren, nur Positives gehört.
Ja, und was ich auch besonders toll an dem Format finde, ist, dass es ein neues Format ist, mal was anderes und eben man so viel mitbekommt von den Spielern, so viele Einblicke, wie die sich gegenseitig coachen. Ich finde, da kann man auch sehr viel lernen.
Ja.
Ohne aber die essentiellen Tennisregeln zu verändern, weil das nervt mich an vielen anderen Formaten, dass die über UTS versuchen, die Tennisregeln zu ändern und dann hat das nichts mehr für mich mit dem eigentlichen traditionellen Tennissport zu tun und dann macht mir das nicht so Spaß zu gucken. Es ist zwar schön zu sehen, UTS hat auch viele tolle Highlights hervorgebracht, die man sich angucken kann und das ist lustig zu sehen gewesen, aber es ist für mich dann einfach zu weit weg vom eigentlichen Tennis.
Genau.
Und das hat dann für mich nur noch einen Showfaktor und dadurch, dass hier die Regeln nicht verändert wurden, sondern das ist eigentlich im Endeffekt wie ein Mädenspiel und das macht richtig Spaß zu gucken.
Richtig Spaß zu gucken. Bin ich auch bei dir, dass im Endeffekt das Spiel erhalten bleibt, aber in einem anderen Format.
Es geht so schnell.
Genau.
Wie du gerade gesagt hast, bei den Turnieren.
Ja, die haben drei Einzel am Tag und ein Doppel. Also die Zuschauer sehen auch viel, wenn man den ganzen Tag da ist. Und du hast halt einfach nur hochklassige Spieler. Ne? Also nur geile Matches hast du eigentlich.
Ja, dazu. Und ich habe das iPad laufen lassen und du hast dann von, ich weiß nicht, wann es anfängt, 13 Uhr bis abends so permanent hast du Matches auf hohem Niveau und auch halt, die nehmen das komplett ernst und dadurch hast du auch immer diese Spannung und das plätschert nicht so dahin. Also
es waren
echt drei schöne Tage, konnte man sich gut angucken.
Und war natürlich wieder auch Prominenz dabei, der Initiator oder zumindest das Gesicht dahinter, Federer. Und der hat ja auch interessante Sachen jetzt zu unserem Alex Zverev.
Ja, weil es war nämlich ganz interessant, dass er sich das Match, von dem du eben gesprochen hast, gegen TFO angeguckt hat.
Fritz wieder, ne? Hat er wieder gegen Fritz verloren.
Nee, ich meine aber in dem Match gegen TFO, da saß er hinten dran in der ersten Reihe.
Ja.
Neben Boris Becker und Schweinsteiger.
Mhm.
Und man hat es auch immer wieder in den Wiederholungen gesehen, dass der Becker und der Federer haben immer reingerufen nach den Ballwechseln und haben ihm Tipps gegeben. Da habe ich auch gedacht, ich sehe nicht richtig, das ist der Hammer. Der Federer versucht dem Zverev so Tipps zu geben.
Ja.
Und in der, im Siegerinterview hat dann Zverev auch gesagt, dass er hat sich bedankt bei Federer und bei Becker und hat dann so ein bisschen spaßhalber gemeint, danke für die Tipps. Ihr habt absolut recht, ich soll aggressiver spielen, aber ich kann es einfach nicht umsetzen. Hat das so ein bisschen auf so spaßig gesagt, aber ja, das müssen anscheinend die Tipps gewesen sein, die sie ihm gegeben haben. Hey, du musst aggressiver spielen.
Ja.
Und das passt natürlich zu dem, was
Federer im Vorfeld gesagt hat, genau. Er hatte ja irgendwie wurde dann, ich meine, es war ja in Deutschland das Turnier und da war natürlich auch Zverev als Deutscher mit Struff kam leider gar nicht zum Einsatz, wie ich das jetzt gerade sehe. Ja. Ich glaube, er hat gar kein Spiel gemacht, schade, aber ich glaube auch cool dabei gewesen zu sein. Hat er gesagt, der Federer, dass er darauf angesprochen wurde, was fehlt dir jetzt noch dem Zverev so ungefähr, und meint halt so, im Großen und Ganzen, dass er in entscheidenden Matches, in den entscheidenden Phasen im Match einfach dann zu passiv spielt und nicht aggressiv genug ist. Und dass eben das halt fehlt. Und ich meine, das ist ja das, was wir, nicht nur wir, sondern halt viele andere ja auch in seinem Spiel bemängeln, ist diese fehlende Aggressivität und ja, dass er sich halt extrem weit dann oder passiv zurückzieht. Ja, und
ich denke, das weiß der Zverev auch selbst und das wisst wahrscheinlich sein Team, die selbst wissen das am besten. Ich glaube einfach, es liegt einfach nicht in seiner Natur. In seiner Natur liegt halt einfach, wenn es in entscheidenden Momente kommt, dann gräbt er sich hinten ein, da fühlt er sich am wohlsten und hat damit ja auch in den meisten Fällen Erfolg, weil die meisten Matches gewinnt er ja, aber die wichtigsten Matches und die entscheidenden Matches bei den Grand Slam, die verliert er dann eben.
Ja.
Und das liegt einfach nicht in seiner Natur. Es ist, glaube ich, einfach, das, glaube ich, entsteht ganz früh bei Tennisspielern, dass man sieht, ist es vielleicht eher ein Spieler, der sehr aggressiv spielt, ist es ein Spieler, der eher sehr passiv spielt. Beispielsweise ein Shapovalov, da sagt jeder, wenn der mal in der Lage wäre, den Ball mit dem Spiel zu halten und vielleicht ein bisschen schlauer zu spielen, dann wäre der absoluter Topspieler. Es liegt nicht in seiner Natur.
Ja.
Es ist einfach, bei ihm ist es drin, er muss früh auf den Punkt gehen, es ist einfach in ihm drin.
Mhm.
Ich glaube, es gibt sehr wenige Spieler, die das in ihrer Karriere umstellen konnten. Beispiel Struff. Ja, wir wissen ja von unserem Mannschaftskollegen, der ja in der Jugend mit dem Struff zusammentrainiert hat, dass der Struff eigentlich ein sehr, sehr passiver Spieler war in der Jugend und auch in der Anfangszeit seiner Karriere. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, weil mittlerweile ist er ja wahrscheinlich einer der aggressivsten Spieler auf der Tour, der die Punkte Return, so kurz alles. Hält.
Und wie er aufschlägt, surfen, Volley. Ja.
Und ist einer für mich einer der wenigen Beispiele, der das schaffen konnte, sein Spiel wirklich von dem einen aufs andere zu ändern, von passiv zu super aggressiv.
Ja, ja.
Und ich glaube einfach, dass der Zverev das, dass es einfach nicht in seiner Natur liegt. Er kann zwar auch hier und da mal ein aggressives Match spielen und den Gegner wegschießen, wenn sein Aufschlag gut funktioniert und dann geht er auf die Bälle drauf, aber im Großen und Ganzen liegt ihm das nicht so sehr, genauso wie es einem Murray nicht gelegen hat.
Ja.
Es war immer das Gleiche bei ihm. Jeder hat immer gesagt, er muss einfach aggressiver spielen.
Mhm.
Er hat es dann auch mal für ein Jahr dann hinbekommen, zumindest die Turniere, die er gewonnen hat, die Grand Slams und ich glaube, dieses Jahr, was ich meine, ist, da wurde er auch dann eins der Welt.
Ja.
Da hat er wirklich alles reingelegt, um das zu schaffen. Ich glaube, in der Zeit hat er auch seinen Körper da so ein bisschen kaputt gemacht.
Ja.
Aber es lag nicht in seiner Natur.
Ja.
Hat man ja auch danach wieder gesehen, er fühlt sich einfach wohl mit diesem passiven Spiel und dieses Counter-Puncher-Spiel.
Ja.
Deswegen glaube ich, dass es sehr schwer sein wird für ihn, das zu ändern. Vielleicht schafft er es einmal, das in einem Turnier dann umzusetzen bei einem Grand Slam und er holt einmal diesen Grand Slam. Aber ich glaube nicht, dass der Knoten jetzt irgendwie platzt und er sein Spiel da komplett umstellt.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Und ich meine, es gibt jetzt auch Spieler, die dann halt irgendwie ihn so ein bisschen geknackt haben. Also ich meine, abgesehen jetzt von dem Sinner oder Alcaraz, die ihn schon geschlagen haben, auch jetzt kommt halt so ein Taylor Fritz, der hat ihn jetzt schon wieder geschlagen beim Laver Cup. Hat ihn ja vorher bei Wimbledon geschlagen, hat ihn bei den US Open, meine ich.
Ja.
Hat er ihn geschlagen. Und jetzt hat er auch beim Laver Cup gegen Shelton verloren. Also ich glaube, dass die natürlich sich auch austauschen und wissen, wie kann man ihn schlagen? Ja, wie kann man einen Zverev besiegen? Weil ja, er ist natürlich trotzdem noch unfassbar schwierig zu schlagen, dadurch, dass er sich halt so krass bewegt und allem. Aber ich glaube, dass halt natürlich auch so ein paar Spieler, da hat er echt Probleme. Und dazu gehört beispielsweise auch Taylor Fritz, der ihn jetzt schon dieses Jahr halt häufig mal einfach geschlagen hat. Ja, das war's vom Laver Cup. Wie gesagt, das entscheidende Match hat Alcaraz dann gegen Fritz gewonnen und dadurch den Titel wieder nach, oder das Ding nach ins Team Europe geholt. Und ich glaube, der Laver Cup wird weiter bestehen. Ich bin gerade echt überrascht, dass das schon die 7. Auflage ist. Finde ich krass.
Ja. Jetzt kommt nämlich auch der Wechsel, dass nämlich die Coaches ausgetauscht werden. Also,
genau, McEnroe ist raus und
wird ersetzt von Agassi und Björn Borg wird ersetzt von?
Gute Frage, das müssen wir mal rausfinden. Also aktuell ist ja Björn Borg, ja. Wir werden es sehen.
Ach, das müsste ich eigentlich wissen, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein.
Na gut. So, was geht denn aktuell auf der Tour ab?
Ja, es war ja jetzt, wie du schon gesagt hast, die Turniere in Asien. Gestartet haben sie jetzt in Peking mit dem ersten großen Turnier. Djokovic und Zverev waren wahrscheinlich so die prominentesten Absagen. Zverev, der nämlich nach dem Laver Cup dann verkündet hat, dass er eine Lungenentzündung hatte oder hat und deswegen da nicht mitgespielt hat.
Genau, dass auch seine körperlichen Probleme in den letzten Wochen damit erklärt sind. Ja, so wie ich es verstanden habe, jetzt ist er ja wieder fit und es beeinträchtigt ihn nicht. Es ist zwar noch nicht 100% verheilt, ich bin jetzt auch kein Arzt, aber habe ich auch noch nie gehört, wenn man eine Lungenentzündung, dass man die noch hat, aber es wäre egal, ob er spielt oder nicht, so ungefähr hat er das ja gesagt. Aber gut, genau. Peking.
Ganz kurz ist mir eingefallen, Yannick Noah.
Yannick Noah,
den Björn Borg als Trainer.
Das hat er
losgelassen. Genau, Thema Peking. Sinner als Topgesetzter, Alcaraz als Nummer 2 im Turnier. So sind sie in das Turnier gegangen. Für mich, also ich habe sehr viel geguckt, ja, weil das eine schöne Zeit ist zu gucken, denn ich konnte immer morgens bei der Arbeit mein iPad anmachen und einfach Tennis laufen lassen. Da hat man noch sehr, sehr viel gesehen.
Da passt die Zeitverschiebung mal sehr gut.
Ja, und
zum Belag, ich fand es wieder, ich habe jetzt keinen Index, wie schnell der Hartplatz war. Mir kam es sehr schnell vor. Fand ich auch wieder schön zu sehen. Schneller Hartplatz. Ja.
Vielleicht die große Überraschung bei dem Turnier. Bu, ein Chinese.
Noch
natürlich
nie gehört.
Toll, dass er in China da so weit gekommen ist. Der kam ins Halbfinale. Das ist natürlich unfassbar.
Da gibt es ja auch einen coolen Podcast von Sam Querrey, Jack Sock. Wie heißt er nochmal? Sam Querrey?
John Isner
und der Steve Johnson.
Steve Johnson.
Ja, Nothing Major heißt er, glaube ich. Und da haben die auch über diese Asien-Tour geredet und haben sie gesagt, so ja, es war eigentlich immer, man hat gehofft, dass man in der ersten Runde so einen chinesischen Qualifikanten bekommt, den halt vermöbelt, aber man durfte auf gar keinen Fall gegen ihn verlieren. Ich glaube, das ist Fluch und Segen. Und aber jetzt
der kam nicht in der Wildcard rein.
Ja, und in Halbfinale, krass, ja.
Das war auf jeden Fall irgendwie witzig zu sehen, weil die Chinesen da komplett drauf abgefahren sind. Ist ein bisschen bei dem Turnier manchmal ein bisschen schade, weil das, also ich fand die Stadien sehr leer, muss ich sagen. Sehr leer, da war sehr wenig Stimmung.
Ja, und es ist, die Stimmung, finde ich, immer in China ist irgendwie nicht so, die ist nicht so euphorisch.
Ja, die sind da sehr verhalten, es sei denn, ein Chinese spielt, was ja auch cool ist. Und ja, die Spieler fand ich eben sehr, sehr. Ja, die waren irgendwie, du hast gemerkt, die sind müde. Du merkst sie an. Das ist im Vergleich zu Anfang des Jahres, wo die alle voller Energie sind.
Das kam natürlich so die Kritik, weil es sind ja wieder Spieler, die im Laver Cup gespielt haben, sind dann relativ früh ausgeschieden. Hieß es wieder so, ah ja, siehst du, die sollen diese Showmatches nicht spielen und bla bla bla. Aber man sieht, Alcaraz ist ja auch ins Finale gekommen. Ja, und er hat ja wohl das meiste Pensum gefahren.
Ja, deswegen, also das Halbfinale war interessant. Und dann natürlich Alcaraz gegen Medvedev im Halbfinale, im anderen Halbfinale.
Ja.
Was ganz deutlich, oder das heißt ganz deutlich, aber schon sehr, sehr einseitig war. Alcaraz hat 7-5, 6-3 verloren. Und
nach dem Match hat Medvedev auch gesagt, dass er im Endeffekt sich die Haare blond färben muss und sich Bottic nennen muss, wie Bottic van der Sandschulp. Weil er hat aktuell, sehe ich bei ihm, Probleme. Er hat keine Mittel gegen Sinner und gegen Alcaraz.
Ja.
Er hat kein Rezept gegen die.
Ja.
Ja. Ist einfach.
Ich wüsste auch gar nicht, was.
Peak Performance bei ihm, es reicht nicht aus, um die zu schlagen gerade. Ja.
Ich habe auch jetzt mitbekommen, er hatte auch jetzt dann, da können wir wahrscheinlich gleich drauf sprechen, jetzt auch Halbfinale gespielt gegen Sinner in Shanghai.
Ja.
und hatte auch dann ganz viele Tapes in der Schulter. Ich glaube, er hat Schulterprobleme. Das ist auch der Grund, warum er im letzten, keine Ahnung, halben Jahr.
Er hat sich über die Bälle auch wieder beschwert, dass die Bälle scheiße sind.
Nicht gut aufschlagen kann. Und ich glaube halt natürlich, gegen die Spieler brauchst du dann halt einen Bombenaufschlag, um halt deine Aufschlagspiele durchzubringen. Wenn das ein bisschen fehlt, paar Prozent,
Er spielt im Endeffekt gegen Sinner und Alcaraz für mich einfach auch zu passiv.
Ja, der wird überrollt.
Der wird überrollt von denen dann. Es reicht dann nicht aus. Und das ist halt auch nicht in seiner Natur, wie wir gerade gesprochen haben oder du gesagt hast, an der Linie zu stehen. Das ist einfach nicht sein Ding.
Ja, und dann kam es zum Finale Sinner gegen Alcaraz und das war ein super geiles Match. Also
krankes Niveau.
Super Niveau. Es ging aus der Sicht von Alcaraz 6-7, 6-4, 7-6. Mhm. Auf Messers Schneide, der letzte Tiebreak, da hat Alcaraz 3-0 hinten gelegen und hat dann 7-3 gewonnen, hat dann wirklich 7 verrückte Punkte gespielt.
Ja.
Also das Niveau war schon sehr, sehr hoch, muss man sagen.
Ja, und da gab es ja dann die Aussage von, da würde ich dich immer deine Meinung bitten, die danach sozusagen ein bisschen rumgegangen ist auf Social Media, von Mats Wielander, der gemeint hat, ich zitiere jetzt einfach mal, ich hoffe, Roger, Novak und Rafa hören nicht zu, aber wenn Sinner und Alcaraz in Bestform sind, hat niemand jemals besser Tennis gespielt. Ich bin ja ein Fan von den Kommentaren, das war alles sehr, sehr zwiegespalten und viele haben auch dem Mats Wielander die Kompetenz abgesprochen. Was meinst du dazu?
Ja, ich glaube einfach, dass sich das Tennis halt immer weiterentwickelt und mittlerweile sind wir halt da angekommen, dass die halt so ein Power-Tennis spielen und sich die Bälle, also so athletisch sind, die bewegen sich so unglaublich, die spielen so schnell, dass es wird immer perfekter einfach so, ja.
Ja.
Dass es natürlich so ist, dass mit 20 oder 21 oder 22, wie alt die sind, haben Federer und Nadal noch nicht so gespielt, ja.
Und das gebe ich auch zu, ja.
Und auch wenn ein Djokovic jetzt in seinem hohen Alter dann noch mithalten kann, dann schafft er das deshalb, weil er halt so viel Erfahrung hat und vielleicht es schafft, dann das Spiel irgendwie so an sich zu reißen und über andere Wege und Mittel versuchen kann, das Niveau irgendwie vielleicht runterzuschrauben oder das Spiel ein bisschen kaputt zu machen, ja. Und die beiden, da trifft so hohes Niveau aufeinander, dass sich das hochschaukelt, die völlig geisteskrank spielen.
Ja.
Ich glaube aber auch, dass dann es Matches gab von Federer, Nadal, Djokovic, Federer, die genauso hochklassig waren. Ich glaube, das gibt sich nicht viel, ehrlicherweise.
Also ich sehe es überhaupt nicht so wie Mats Wielander, muss ich ehrlich sagen. Also das ist, finde ich, eine Aussage. Die hatten krasse Ballwechsel. Ja, man muss ehrlich sagen, es ist natürlich auch eine Spielart, die sich, wie du sagst, sehr hochschaukelt, weil beide von der Grundlinie halt spielen. Ich finde natürlich, der Alcaraz hat deutlich mehr Mittel zu variieren im Vergleich zu einem Sinner. Wir haben ja schon mit Sinner ja schon mal darüber gesprochen, dass er das durchaus auch verbessert hat, sein Repertoire. Aber wenn man sich dann anguckt, was die anderen, die Big Three für Matches hatten, dann muss man einfach sagen, also nee, sehe ich nicht so. Finde ich jetzt einfach irgendwie zu leicht gesagt. Das ist das beste Tennis, das man jemals gesehen hat. Also definitiv für mich nicht.
Ja,
absolut nicht. Ja.
Ja, dementsprechend hat Alcaraz das Turnier gewonnen.
Ja, aber die beiden sind einfach, die dominieren das Tennis, muss man sagen. Beide haben ja dieses Jahr 2 Grand Slams gewonnen. Sinner mit den Australian Open und den US Open und zwischendrin mal der Alcaraz mit French Open und den Wimbledon. Also die beiden haben das Herrentennis aktuell einfach im Griff und ich finde auch spielerisch haben sie es im Griff, wenn sie sich jetzt nicht verletzen oder grundsätzlich haben sie gesagt, okay, Alcaraz ist jetzt in Shanghai schon ausgeschieden, ja, aber grundsätzlich über die ganze Saison hinweg sind das für mich die beiden stärksten Spieler.
Absolut.
Ja.
Ja, dann ging es direkt weiter nach Shanghai, das Turnier läuft gerade noch. Ist ja
ein Tausender, genau.
Richtig, morgen ist das Finale und hier sind dann auch wieder Zverev und Djokovic mit eingestiegen.
Ja.
Das heißt, es waren eigentlich alle Top-Leute dabei, kann man so sagen. Und da gab es jetzt auch keine ganz, ganz große Überraschung.
Alcaraz ist raus, schon.
Natürlich, klar. Wenn man jetzt schon mal so weit geht. Also fangen wir gerne mal mit Alcaraz an. Alcaraz hat verloren im Viertelfinale gegen den Tschechen Machac. Ja.
Ja.
Auch ein junger Kerl, 2000er Jahrgang.
Aber du bist ja schon so ein bisschen Fan von den Tschechen so ein bisschen.
Hast ja, absolut. Also die Tschechen haben auch neben den Italienern wirklich super, super viele gute junge Spieler. Also okay, 3 super gute Spieler. Einmal Lehečka, Machac und Menžik.
Ja.
Die sind alle sehr jung und Menžik ist 2005er Jahrgang. Das ist der jüngste Spieler, der da vorne sich rumtummelt. Und da ist auch etwas, was da irgendwie entstanden ist bei denen. Ich meine, die hatten immer traditionell auch gute Spieler gehabt, die Tschechen, eine absolute Tennisnation. Und ich habe ja auch schon mal ein bisschen davon erzählt, weil ich habe mal einfach mal eine Woche oder zwei in Tschechien mal trainiert, da in einer der Stützpunkte.
Ja.
Und ja, da haben sie wieder drei Spieler, die wahrscheinlich langfristig da sich etablieren können. Vor allem der Jakub Mendžik, der auch ein super, super Match gespielt hat gegen Djokovic im Viertelfinale. Knapp verloren hat, aber man darf natürlich nicht vergessen, der Kerl ist 19 Jahre alt.
Ja.
19 Jahre und hat echt ein super Turnier gespielt. Hat Rublev geschlagen, hat Dimitrov geschlagen auf dem Weg ins Viertelfinale.
Also kein einfach starker Spieler natürlich.
Und hat dann gegen Djokovic in drei Sätzen verloren. Und ich habe auch man hat an Djokovic Reaktion gemerkt, dass er auch schon so, ja, okay, das wird der Nächste sein, der wahrscheinlich da vorne mitspielt. Das Einzige, was ich bei den tschechischen Spielern, auch bei den russischen Spielern immer so ein bisschen vielleicht kritisieren würde, ist, deren Spielart ist immer sehr ähnlich.
Ja.
Traditionell spielen die einfach so ein sehr glattes Tennis. Sehr, sehr harte Schläge, harte Vorhand, harte Rückhand, hart, super guter Aufschlag. Dann ist immer die Frage für mich, die können damit sehr weit kommen, aber dann kommen die immer alle irgendwo an einen Punkt, wo du dann vielleicht einen Tick mehr brauchst.
Ja.
Da bin ich gespannt, ob einer von denen, Lehečka, Mendžik, Machac, ob einer von denen in der Lage ist, dieses gewisse Etwas dann noch mitzubringen.
Ja. Erinnert mich halt so an Thomas Berdych, der ja jahrelang im Endeffekt Top-Ten-Spieler war. Für den großen Wurf Grand Slam hat es nie gereicht. Und ich glaube, Ivan Nisevic, der ihn mal kurze Zeit trainiert hat, hatte das auch mal in einem Interview gesagt, sagt so, der ist gar nicht bereit, was zu verändern. Mhm. Kann das vielleicht auch gar nicht.
Ja.
Aber von dem hast du ja auch eigentlich nur immer das A-Game gesehen. Das war halt einfach immer das Gleiche.
Genau.
Ja.
Und da mal gucken, wo das hinführt. Aber trotzdem sehr, sehr spannend, weil die so viele Junge, vor allem der Jakub Mendžik, so jung, so gut.
Ja.
Ich habe dir, glaube ich, jetzt am Freitag schon gesagt, meine Prognose ist, der wird nächstes Jahr wird der ein Spieler sein, der allen Top-Spielern gefährlich werden wird. Das war jetzt so das erste Turnier, finde ich, wo er das mal auch in einem Tausender gezeigt hat, dass er da ist.
Ja.
Zwei Top-10 oder mehr oder weniger in einem erweiterten Kreis Top-10-Spieler geschlagen hat mit Rublev und Dimitrov und dem Djokovic so am Rande einer Niederlage hatte.
Ja.
Mit 19 Jahren ist schon eine ordentliche Ansage, finde ich.
Auf jeden Fall.
Und auch wie auf dem Platz wirkt. Ich glaube, da steckt noch sehr, sehr viel drin. Da bin ich ganz gespannt.
Ja.
Dann Thema Zverev. Zverev zurückgekehrt. Hat kein gutes Turnier gespielt. Hat zwar seine erste Runde, er hat die erste Runde zweite Runde gewonnen. Hat dann in der dritten Runde, das heißt im Achtelfinale, dann gegen Goffin verloren.
Ja.
Und ehrlicherweise, Goffin ist jetzt gerade kein Spieler, der irgendwie so ein Rising Star ist oder voll vorne dabei ist. Ist eher ein Spieler, der die besten Tage hinter sich hat und jetzt vielleicht nochmal ein gutes Turnier spielt.
Hat sich wieder in der Rangliste wieder ein bisschen nach vorne gespielt. Was steht da aktuell?
66.
Ja, war auch schon mal fast, glaube ich, außerhalb der Top 100.
Ja.
Ich weiß gar nicht, nachdem er damals das ATP-Finale gegen Dimitrov verloren hat, meine ich, hatte er 2018 war das, glaube ich, einen kompletten Einsturz gehabt und hat von ihm gar nichts mehr gehört. Er war ja immer jahrelang auch ein Anwärter auf die Top Ten. Ja, sehe ich auch so, ist eigentlich kein Spieler, der ihm so richtig krass gefährlich werden kann. Aber ich sag mal so, für mich ist das einfach in dem heutigen Profigeschäft ist es so, wenn du ein halbes Prozent nachlässt, wie der Zverev, der ja anscheinend Lungenentzündung hatte und nicht im Matchrhythmus war, ja, dem fehlt ein bisschen das Selbstvertrauen. Laver Cup hat er jetzt auch nicht die überzeugendsten Ergebnisse gemacht. Ja, er hat natürlich das letzte Match an seinem letzten Tag gewonnen, aber das reicht dann nicht. Dann verlierst du einfach heutzutage gegen die Jungs. Wobei er gegen Goffin, habe ich gedacht, egal in welchem Zustand, den schlägt er.
Entschuldigung, es war die vierte Runde. Er hatte nämlich, ein Match habe ich vergessen, das entscheidende Match für mich nämlich, gegen Kriegspur. Das war in der dritten Runde.
Ach stimmt,
das
haben wir ja zusammen noch
geguckt. Genau. Da hat er ganz, ganz knapp gewonnen, im dritten Satz 7-6.
Ja.
Das war für mich wieder so ein typisches Zverev-Match.
Ja, Kriegsburg muss danach eigentlich sich an den Kopf fassen und fragen, ey, kann ich das verlieren? Ne?
Ja, das ist wieder so das typische Zverev-Match, was wir so oft schon beobachtet haben. Der Kriegsburg ist drauf und dran, hat so unglaublich viele Chancen.
Ja.
Und der lässt dann Dinger liegen, wo man sich denkt, als Trainer am liebsten wird man ja wahrscheinlich schon Platz holen und sagen, was machst du denn da? Ja.
Ja.
Aber es passiert ja irgendwie so vielen Spielern gegen Zverev, dass er dafür sorgt, dass sie diese Fehler machen.
Er
sorgt einfach dafür, über diese Distanz des Matches, bringt er die dazu, er zermürbt die, dass die dann diese Fehler machen. Aber der große Kritikpunkt ist da einfach, er hat immer diese Matches im Turnier, der Zverev, wo er sich irgendwie durchwurschtelt. Das gibt dir auch hinterher zwar ein tolles Gefühl, wenn du gewinnst, aber kein gutes Gefühl, die Art und Weise, wie du gewinnst.
Vielleicht ist genau, Selbstbewusstsein einfach.
Du lässt einfach super, super viel Energie auch auf dem Platz.
Ja.
Klar ist es noch was anderes, ein Fünf-Satz-Match bei einem Grand Slam, da lässt du noch mehr Energie. Aber die haben ja da auch nicht einen Tag Pause, sondern die spielen am nächsten Tag direkt wieder.
Ja.
Und ich glaube, es kann manchmal so sein, wenn du diese engen Matches mal hast, diese Proben, dass du dann, wenn du da mal so gefordert wirst und mal so ein schweres Match überstehst, dass du dann hinterher im Turnier dann durchmarschierst, das hat man auch schon oft gesehen, aber bei ihm ist ja traditionell so, dass er in den ersten Runden sich immer so schwer tut und dann plötzlich hat er dann wieder so ein Match, da läuft dann gar nichts, wie gegen Goffin. Das geht dann ganz easy weg. Das hat er so häufig, der Zverev. Das hat er, da reden wir seit 10 Jahren drüber bei ihm.
Gefühlt schon, ja.
Ja, deswegen Zverev dann auch relativ früh ausgeschieden und dann hatten wir im Halbfinale im Viertelfinale aber noch ein interessantes Match, nämlich Achtelfinale, Tsitsipas gegen Medvedev.
Ja.
Weil es auch so ein traditionelles
Hitz-Duell ist. Kann auch immer hitzig sein zwischen den beiden.
Medvedev relativ deutlich, ja, 6-7, 6-3 gewonnen. Das fand ich noch ein ganz interessantes Spiel. Und dann Halbfinale. Sinner gegen Machac, gegen den Tschechen. Ja, Sinner hat ihn einfach vom Platz geschossen, sage ich mal.
Der hat so ein Selbstbewusstsein aktuell. Ja. Also.
Aber trotzdem erstaunlich, mit dieser ganzen Thematik im Hintergrund, Doping-Thematik, dann sich so aufs Tennis fokussieren zu können. Hut ab. Ja. Wird auch nicht jeder schaffen. Nee. Hut ab. Und dann heute habe ich noch gesehen, Djokovic gegen Fritz. Ja, und typisches Djokovic-Match. Er hat nicht sein bestes Tennis gespielt, hatte auch körperliche Probleme, zumindest hat er den Physio gerufen. Immer so ein bisschen natürlich Fragezeichen bei ihm. Warum macht er das? Hat er wirklich was? Aber egal, ist alles regelkonform. Hat 6-4, 7-6 gewonnen und im entscheidenden Moment ist es einfach halt dann wieder unmenschlich.
Ja.
Einfach, man weiß nicht, wie er es macht. Tiebreak, in entscheidenden Momenten, er macht keinen Fehler, er spielt jeden Ball 1 Zentimeter vor die Linie. Und der Fritz zuckt mit den Schultern danach und sagt, was soll ich machen? Ich kann nicht gewinnen, das geht einfach nicht.
Ja.
Er gewinnt einfach, David
Djokovic. Genau. Und er hat das ja auch in einem Interview schon gesagt, dass er sich jetzt in seiner Karriere erst an einem Punkt angekommen, wo es ihm nicht mehr um die Weltrangliste oder sonst was geht, sondern er konzentriert sich nur auf die großen Turniere, das sind Grand Slams und ausgewählte Turniere. Und ich glaube, wir werden, das finde ich ja beim Djokovic so beeindruckend, er hat eine lange Abstinenz vom Tennis, kommt zurück und ist trotzdem jetzt wieder im Finale.
Ja, ja. Er schafft es dann irgendwie nach den
auf den Punkt seine Leistung zu bringen.
Er hat ja gesagt, nach den US Open, da hat er ja ein bisschen enttäuscht, dass er dann nicht den Fokus hatte. Aber er schafft es, diesen Fokus immer wieder zu finden und kommt hin und ist wieder, kommt in diesen Modus rein, dass er komplett, diesen Hunger hat. Das ist wirklich unglaublich, dass er den einfach nicht verliert. Er kann ihn immer wieder aufrufen und ist so bissig und er fragt sich so, okay, wann, also er ist einfach mit Sinner und Alcaraz einfach nochmal schwebt er über den anderen.
Ja, also genau, für mich aktuell der Saison, natürlich vor allem durch den Olympiatitel, dass seine Saison nochmal mehr aufgewertet hat, aber er hat dieses Jahr keinen Grand Slam Titel geholt, aber trotzdem ist er für mich die 3 aktuell. Ja, wenn man die ganze Saison betrachtet, ist er die 3 und man darf Djokovic erst dann abschreiben, wenn er auch ein Video oder wie er auch so immer macht, seine Karriere beendet, weil er ist einfach, er hat das immer wieder bewiesen und er wird das auch in Zukunft so machen. Ich glaube, sein Körper lässt das dann auch nicht mehr zu, in dem Alter jetzt die ganze Saison durchzuspielen.
Das
schafft er nicht mehr. Auch, glaube ich, vom Kopf her einfach nicht. Er wird sich auf die Grand Slams konzentrieren und ausgewählte Turniere. Und das finde ich halt bei dem so beeindruckend. Der weiß genau, was er machen muss, um wieder on point da zu sein.
Das ist krass. Und ich glaube, das macht es auch für die anderen Spieler nicht leichter, ne? Weil wenn der Djokovic sich nur noch bei gewissen Events blicken lässt,
ja,
du hast ja gar nicht die Chance, auch mal öfter gegen ihn zu spielen und einen Weg zu finden, sondern er kommt hin, er weiß, was zu tun ist, er ist so erfahren.
Ja.
Die jungen Spieler kommen dann in einem wichtigen Match dann gegen ihn und wissen gar nicht, was sie machen sollen, weil sie nicht die Gelegenheit haben, so oft gegen ihn zu spielen.
Woche für Woche vielleicht die Möglichkeit, dann auf ihn zu treffen. Ja.
Ja, deswegen morgen früh ist dann das Finale Sinner gegen Djokovic. Da bin ich sehr gespannt. Also es ist einfach geil, diese Duelle zu sehen.
Nochmal Hammer, ja. Auf jeden Fall.
Und dann geht es ja dann, wie du gesagt hast, wieder Richtung Europa.
Dann jetzt tatsächlich das Abschiedsturnier von Dominic Thiem in Wien.
Ja.
Schade, haben wir schon drüber gesprochen. Hatte jetzt der Thomas Muster nochmal auch in einem Zitat-Interview gesagt, dass er das natürlich, er wünscht ihm alles Gute und bla bla bla, aber er hofft, dass er es nicht bereut, weil Spieler wie jetzt beispielsweise Wawrinka oder Nadal haben ja sehr, sehr lange noch gespielt und ob er nicht in 10 Jahren sagt, oh shit, warum habe ich mit Anfang 30 aufgehört? Ich bin da auch mal gespannt, aber das steht jetzt auch noch an und dann geht es ja eigentlich schon ratzfatz Richtung Paris, Tausender nochmal und dann die World Tour Finals. Ja.
Und danach kommt dann der Davis Cup, richtig? Oder kommt der vor den World Tour Finals?
Ich weiß es gar nicht. Das ist eine gute Frage.
Jedenfalls stehen da nochmal ein paar schöne Events an.
Genau. Und dann eine kurze Tennispause und dann geht schon wieder los mit den Australian Open. Dann
geht schon wieder weiter.
Die Tour geht weiter. Ist ja auch eine Diskussion bei den Profis immer wieder. Hatte sich jetzt ich glaube, Sinner dazu geäußert, dass der Turnierkalender sehr, sehr voll ist und man hetzt hier von Turnier zu Turnier. Man hat gar keine Möglichkeit, mal irgendwas aufzubauen. Serif hat auch gesagt, man hat gar keine Möglichkeit, auch Muskulatur mal aufzubauen. Wie soll das funktionieren? Ja. Ich sehe es ähnlich, dass ich sage, auch als Zuschauer finde ich, es sind einfach zu viele Termine. Siehe auch im Parallel zum Fußball. Ja, Champions League wurde geändert, auch sehr, sehr viele Spiele. Es ist übersättigt. Für mich im Tennis ganz genauso. Und da ist es, glaube ich, auch mal wichtig, wird immer dann, die Kritik ist immer, ja, dann sollen sie halt die Showmatches weglassen. Sie zu, nee, das ist ja für die Spieler, finde ich, auch mal eine Abwechslung, mal so ein Lever Cup zu spielen, ja. Oder ein anderes Show-Event, weil es mal was anderes ist. Ich glaube, dass, wenn man mal selbst in der Situation steckt, hätte man da wahrscheinlich auch Bock drauf. Abgesehen, dass es für den einen oder anderen natürlich auch lukratives, finanzielles
Ding ist. Ja, und auch, natürlich auch als Training, wie du sagst, ist es ja auch mal erfrischend, mal genau. Sowas zu machen, ja.
Und dass da die Tour sich auch, finde ich, auf jeden Fall was überlegen muss, weil es einfach zu viel ist. Ich finde es einfach zu viel. Und man sieht auch jetzt am Ende der Saison, dass die Spieler einfach ausgemergelt sind, wie auch immer. Und dass einfach da jetzt die sich nach einer Pause sehnen.
Vielleicht abschließend noch ganz interessant, weil wir auch immer wieder von unseren Podcast-Gästen berichten wollen, updaten wollen, weil ihr sie dann auch alle vielleicht auch mal näher kennengelernt habt. Unsere Sinja hat, war
nach
ja
der Verletzung gewesen, zurückgekommen, nach der Verletzung
zurückgekommen und hat jetzt wieder Turnier gespielt in Sevilla und hat das Turnier gewonnen.
Also hat sie nicht sogar direkt nach ihrem Comeback ein Turnier gewonnen?
Genau, da war ja. Hat sie dann gespielt, hat jetzt wieder ein bisschen Handgelenksprobleme gehabt, hat dann nochmal eine Woche ausgesetzt. Dann habe ich mit ihr trainieren können, das war ganz schön, haben wir uns getroffen, haben gespielt.
Ja, hast du ein paar Tipps gegeben
und jetzt genau, wieder Turnier gewonnen. Genau, ich habe sie dann, falls du es hörst, Sinja, wir haben aufgehört bei 3-3 Einstand,
ja.
Da mussten wir aufhören wegen Regen. Wir hatten davor aber schon schön trainiert gehabt, eine Stunde. Ich glaube, da ist sie dann mit einem schönen Gefühl unentschieden ins Turnier nach Sevilla geflogen.
Also, wenn du das hörst, berichte mal wirklich, wie das Spiel verlaufen ist.
Ja, ja. Alles gut, musst du nicht sehen, ja. Und hat das Turnier gewonnen. Ich glaube, für sie ist es persönlich sehr wichtig, weil sie muss noch ein paar Punkte holen, um in die Australian Open Quali reinzukommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon gereicht hat, die Punkte jetzt in Sevilla.
Rangliste wird am Montag aktualisiert wahrscheinlich, da kann man mal reingucken.
Genau, weil es geht ja immer auch darum, du hast ja auch Punkte zu verteidigen und sie hat noch ein Turnier drin, was dann rausfällt, was sie dann wieder Punkte holen muss. Und das heißt, sie braucht Punkte einfach, um dann die Australian Open Quali zu spielen. Und klar, für Spieler in der Ranglistenposition ist natürlich ja saisonentscheidend, ob du da reinkommst oder nicht, weil das schon mal deine ersten ein, zwei Monate entscheidet. Verbringe ich die in Australien oder verbringe ich die nicht in Australien?
Richtig.
Deswegen hoffe ich, dass es für sie gereicht hat. Ich glaube, sie fliegt jetzt direkt weiter nach Portugal, spielt dort zwei Turniere. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass sie da heute gewonnen hat. Dazu auch, das kleine Update
zu Sinja. Bleiben wir dran. So, wir hören uns dann wieder in spätestens 2 Wochen. Macht's gut.
Macht's gut.